Generell, wenn man von Verletzungen rund ums Kniegelenk spricht, ist das im Endeffekt leicht zu merken, weil 30%, sprich ein Drittel aller Verletzungen, sind eben Sportverletzungen. Und da ist wieder die Unterteilung, die harmloseren Sachen sind einfach nur die Zerrungen, Dehnungen, dann mit 30% die Sehnenverletzungen und letztendlich dann die Frakturen und die Luxationen. Die Frakturen werde ich nur tangential anschneiden, weil wir auch bei den periprothetischen Frakturen genug Osteosynthesen sehen werden, dass ich sie nicht jetzt am Anfang schon langweilen werde. Von Verletzungen prinzipiell im Vereinssport ist natürlich ganz an vorderster Stelle die Verletzung in allen Richtungen vom Sprunggelenk mit 29%, das Kniegelenk schlägt mit 19% zu Buche, gefolgt von den kleineren Angelegenheiten Schulter, Unterschenkel und Hand. Nicht zu vergessen sind die Kopfverletzungen. Die Kopfverletzungen nehmen auch stetig zu, trotz der Protektion beim Skifahren mit den Helmen. Aber es ist nicht nur das Skifahren allein, was zu solchen schweren Verletzungen führt, sondern auch das Fußballspiel oder sämtliche anderen Mannschaftssportarten, wo im Endeffekt Zusammenstöße unvermeidbar sind. Wir fangen zuerst einmal mit den ganz grob mit Muskel- und Sehnenverletzungen an. Kurz zur Wiederholung, wenn wir uns nicht lang aufhalten. Jeder weiß, wie der Muskel aufgebaut ist, mit den Endomyosin, Perimyosin, Epimysium, das dann die Muskelfaser bildet. Mehrere Muskelfasern machen das Muskelbündel und das gesamte Kollektiv ergibt dann letztendlich dann den Muskel. Aufgrund der Anatomie ist das Ganze natürlich sehr verletzungsanfällig. Die Ursachen dafür finden letztendlich natürlich in einem untrainierten Zustand, bei Überbelastung der Muskulatur, unkoordinierte Bewegungen, ebenfalls untrainiert, fehlende oder verzögerte Pausen, sprich überhaupt Relaxationsphasen im gesamten Trainingsmodus, bei Kältesportarten natürlich mangelnder Kälteschutz und letztendlich das direkte Trauma. In der Ersten Hilfe, wenn Sie jetzt wirklich irgendwo dazukommen sollten, glaube ich, ist jedem diese Regel bekannt. Pech, man braucht sich nur merken, es ist zuerst einmal Pause, ruhig stellen, 1 bis 3 Tage. E steckt für Eis, also Kryotherapie. C, die Kompression, um ein Ödem oder das Hämatom dementsprechend in seiner Ausbreitungsweite zu reduzieren. Und H, die Hochlagerung, um dementsprechend den Zustrom der Arterie zu reduzieren und den venösen Abfluss zu forcieren. Wichtig ist bei der Diagnostik, wenn Sie zu seinen Sportler, Patienten, Verunfallten, was auch immer kommen, zuerst einmal schauen, fragen mal, was ist passiert. Rein die kurze Angabe, die der Betroffene macht, da kann man schon relativ viele Rückschlüsse ziehen, was einem möglicherweise dann erwartet. Dann ist die Inspektion notwendig, um gleich einmal eine Blickdiagnose zu finden, so wie hier, wenn man die Oberschenkelmuskulatur, der ordentliche Backeln hat, betrachtet, sieht man sowohl von vorne als auch von der Seite eine kleine Delle. Und da denkt man, okay, das wird nicht nur die Prellung oder ein lokales Hämatom sein, sondern wird wahrscheinlich mit einem Muskelfaserriss vergesellschaftet sein. Schmerzlokalisation, man muss auch nicht immer was sehen, aber man fragt, wo tut es genau weh. Dann gibt es noch einmal die Tastuntersuchung und die dementsprechenden muskulären Funktionstests. Die Diagnostik in weiterer Folge dann, die apparativer Natur ist das unumgängliche, normale, einfache Röntgennativ. Immer in beiden Ebenen. Warum macht man Röntgen? Einerseits, um eine Fraktur dezidiert auszuschließen, andererseits, um knöcherne Absprengungen auch auszuschließen, die mehr oder weniger mit der Sehne in Kontakt sind, quasi osseare Abrisse und die Kalzifikationen. Es gibt im Laufe eines Sportlerlebens oder auch kurzfristig durch repetitive Mikrotraumen Kalziumablagerung im Sinne eines Entzündungsprozesses und diese Ablagerungen führen dann auch immer wieder zu Beschwerden und sind dann fehlgeleitet, weil es gleich wehtut, als wenn er frisch verletzt ist, obwohl kein direktes Trauma aufzuweisen ist. In weiterer Folge dann Ultraschall und zur exakten Bestimmung macht man dann ein MR, eventuell noch gegebener Maßnahme natürlich auch ein CT. Bei den MR-Bildern sieht man sehr wohl, sage ich mal, es leuchtet da stark auf, also das handelt sich meistens um ein Ödem oder um ein Hämatom. Hier sieht man auch, das sind die Hamstrings, das ist die dorsale Ansicht vom Oberschenkel mit Ödemveränderungen und hier das Hämatom im Unterschenkel, also im Gastrocnemius-Bereich, dort wo die häufigsten Verletzungsursachen bzw. Folgen zu finden sind. Um das ganz grob einzuteilen, die Muskelverletzungen werden in 4 Graden unterteilt. Man merkt sich das einfach einige Fasern bis wenige Fasern Grad 1. Je weiter oder mehrere Fasern mehr mitverletzt sind mit lokalen Erscheinungen, sprich einem kleinen Hämatom, ist das Grad 2. Und 3, wenn dann die erste Delle zu sehen ist, mit oder ohne Hämatom, bemerkt man, dass die eine Kontinuitätsunterbrechung gegeben ist und natürlich vergesellschaftet immer mit dem lokalen Schmerz. Und 4 ist natürlich kompletter Riss und dementsprechend Funktionsausfall, was immer der Muskel macht. Das wird man beim Grad 3 natürlich auch schon haben, weil aufgrund der Schmerzen eine deutliche Bewegungseinschränkung vorzufinden sein wird. Was macht man jetzt nach der Diagnostik in weiterer Folge noch mit der Therapie? 1 bis 3 ist jetzt relativ salopp gesagt Schonungssportkarenz. Warum ist 1 bis 3 relativ gleich handzuhaben? Weil der 1er, solange er gehen kann, also mehr oder weniger die Muskelzerrung, vielleicht mit einigen kleineren Einrissen, der kann sich relativ leicht bewegen, wird wahrscheinlich 14 Tage, 3 Wochen Beschwerden haben, soll sich aber voll belastend weiter mobilisieren. Bei Bedarf macht man Bandagen, Kryotherapie, Schmerztherapie und die berühmte Salbe, was auch immer. Das ist eher psychischer Natur. Der 2er, der 3er ist dann so, wie weit die Muskelfasereinrisse fortgeschritten sind. Da haltet man sich eigentlich an der Klinik, vergesellschaftet mit dem Ultraschall, gegebenenfalls auch mit dem MR. Man kann mit oder ohne dementsprechende Ruhigstellung handieren, aber was notwendig sein wird, ist sicher die Unterarmstützkrücken, der Kompressionsverband und die Schmerztherapie mit nichtssteroidalen Antirheumatika zum Beispiel oder was auch immer sonst die Pharmakologie so bietet. Die Hypokoagulation müsste jetzt natürlich gleich vom Publikum ein Ruf kommen, ja, jetzt ist frisch eingerissen, warum gibt es da die Hypokoagulation, dann blutet es ja noch mehr. Das ist völlig richtig, aber da merkt man sich auch eines, kann der Betroffene bei der Mobilisation das betreffende Bein belasten, ohne dass es jetzt vehement wehtut, dass er nicht draufstehen kann, dann braucht er keine Hypokoagulation. Sprich vor allem bei den Einrissen oder Oberflächeneinrissen bei der Wadenmuskulatur, was sehr häufig vorkommt. Beim Oberschenkel ist das schon ein bisschen stärker vertreten, wenn dort der Muskel reißt, sie haben ein anderes Kaliber, sind offene Muskelbalken dicker, da blutet es eher mehr rein, da wird er eher die Hypokoagulation brauchen. Also ich glaube, so über den Daumen gepeilt muss man sich merken, wie bei allen Immobilitäten, wenn die Extremität nicht belastet werden kann, sollte man hypokoagulieren, um eine Thrombose, Thrombophlebitis oder überhaupt eine Embolie zu vermeiden. Wenn er drauftreten kann, kann man definitiv auf das verzichten. Und bei vollkommenen Riss natürlich ist ja die chirurgische Intervention erforderlich. Da sieht man jetzt einige Beispiele. Das Video habe ich leider nicht zusammengebracht. Jedenfalls maximale Flexion im Kniegelenk mit diesen Gewichten. Passiert das in der Initialphase vorm Stemmen mit maximaler Beugung nicht unbedingt, aber wenn er dann ins Reißen geht, plötzlich die Kontraktion im Quadrizeps dann anspannt, kann es durchaus sein, dass dann der Muskel über das Maß belastet wird und dann reißt. Es ist aber nicht jetzt die typische Weise, dass er im muskulären Bereich reißt, sondern am Übergang Muskel zur Sehne. Da ist meistens der Schwachpunkt und speziell beim Rectus oder bei der Quadrizepssehne, die ja zum Teil in der Patella mündet, ist dann der Riss, so wie hier im MR zu sehen, ausgeprägt direkt am kranialen Patellabol. Da wird man mit einer konservativen Therapie natürlich nicht weiterkommen. Da ist nur mehr die operative Versorgung mit Reinsertion durch transversalen Nähten in verschiedenen Techniken erforderlich und anschließende Ruhigstellung eben mit einer Knieorthese oder mit einem Oberschenkelspalt-Gipsverband in der ersten Phase bzw. geschlossen haben für mindestens 6 Wochen. Das ist dann hinterher natürlich in der Physiotherapie schwierig wieder zu remobilisieren, aber die Gefahr ist natürlich auch, dass es dann letztendlich wieder zu einer Reruptur kommt. Die Komplikationen sind auch nicht zu bagatellisieren. Einerseits durch den großen Riss, jetzt spreche ich nicht von den Erst-Zweitgradigen, sondern wirklich Dritt-Viertgradigen, kann einerseits durch das entstandene Hämatom, vor allem wenn es intramuskulär liegt, zu einer gestreuten Infektion kommen oder zu einem Compartment-Syndrom, wenn das wirklich weiter blutet, in einer Spätfolge zu einer Myositis ossificans und natürlich die Thromboseembolie und wie gesagt zu einer Reruptur. Bei einem Hämatom im Muskel, auch wenn das sehr schön in einem MR oder im Ultraschall zu diagnostizieren ist, sollte man es vor allem nach einer größeren Ausdehnung unbedingt inzidieren und absaugen, entfernen, entlasten. damit man diese Myositis ossificans definitiv vermeidet. Es kommt nicht sehr oft vor, man sieht das aber immer wieder. Das Gefürchtete aber bei beiden Sachen ist aber, wenn wirklich der Muskel stark eingerissen ist, mit einer anderen Verletzung auf der Gesellschaft, ist das gefürchtete Compartment-Syndrom. Sie wissen alle aus der Anatomie, es gibt verschiedene Kompartimente im Oberschenkelbereich, die letztendlich, wenn es in einem diesen Compartment, in einer dieser Loge einblutet, ist das nur eine Sache der Zeit und des Volumens, wie lange der Muskel oder das Compartment das kompensiert. Das Compartment ist nicht elastisch, wenn das einmal vollgefüllt ist mit Flüssigkeit, dann komprimiert er die Mikrozirkulation und die Mikrozirkulation heißt kein Sauerstoff, keine Versorgung für den Muskel und das bedeutet den Tod für den Muskel. Um das definitiv zu verhindern, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil es passiert immer wieder, dass man alles draufkriegt oder dass im Rahmen beim Fußballspielen mit den Stollen getroffen wird oder mit dem Knie, der berühmte Eisenbahner oder der Schinken, wie sozusagen der Pferdekuss, wie der Volksmund darüber spricht, ist insofern sehr gefährlich, weil die meisten kommen noch 1 bis 2 Tage. Dann sieht man auch schon, das ist ein Beispiel, das ist ein Fußballer gewesen, der hat eine Oberschenkelzunahme, das sind nur die Markierungsstellen, weil das am Anfang gemessen wurde, und der hat aber keine Gerinnungsstörung, das hat deutlich zugenommen. Wenn das schon einmal so prallhart ist, dass er unten neurologische Beschwerden hat, dann ist es meistens schon sehr spät, dass zum Teil der Muskel schon verloren geht, dass man dann bei der Fasziotomie merkt, da ist schon sehr viel Lebenfarben, der Muskel verändert, sprich, er stirbt ab. Rein, wenn man daran denkt, es könnte sich um ein Compartment-Syndrom handeln, sollte unbedingt chirurgisch gehandelt werden, beziehungsweise, wenn Sie selber kein Chirurg sind, dass man ihn sofort zuweist, wegen der Gefahr eines akuten Compartment-Syndroms. Es ist auch nicht so richtig eine geschmeidige Sache, weil es tut scheußlich weh. Wenn man das dann chirurgisch aufspaltet, dann macht man den Schnitt durch die Faszie aus dem Tractus iliotibialis und es springt dann förmlich die erste Muskulatur, also der Musculus vastus lateralis quasi entgegen. Und Sie sehen nur selber, wie sehr dieser Teil vorwölbt über das komplette Hautniveau rundherum. Man sollte natürlich auch die ventralen und die dorsalen Logen auch noch durchspalten, aber selbst in der Initialphase, wenn nur die Faszie mal offen ist, ist der Muskel sofort wieder durchblutet und vital und man hat wirklich das Gefühl, der ist angenehm entspannt jetzt. Ja. Schaut dramatisch aus, auch für den Betreffenden, aber es ist danach eine wirkliche, relativ schnelle Schmerzfreiheit gewährleistet. Das ganze Prozedere nimmt dann im Laufe des Tages, der nächsten Tage folgenden Lauf, dass man nach 3 bis 4 Tagen natürlich eine Revisions-OP macht, schauen, ob der Muskel intakt ist. Während der Operation sieht man das so, dass man eben entweder ganz salopp nur so antippst oder mit der Pinzette einmal draufklopft und man sieht sofort vitales Gewebe, weil man Kontrakturen der Muskelzellen verursacht. Und da weiß man, okay, da ist man im guten Bereich. Ist das nicht der Fall, alles, was Lebenfarben verändert ist, muss abgetragen werden und das kann bis zum totalen Muskelverlust führen. Also, nach 3 bis 4 Tagen beginnt man mit der sogenannten Faszienverkleinerung, das heißt Zügeln. Das sind ganz normale Vessel-Loops, diese roten Bänder da. Die werden im 2- bis 3-Tages-Intervall immer nachgespannt. Das, was sich darunter befindet, das ist ein Epigat, das ist eine Kunsthaut, damit nicht das ganze oberflächlich frei bleibt. Das wird normal steril verbunden alles bis zur nächsten OP. Und wenn das vom Weichteilen so weit wieder abgeklungen ist, keine Nachblutung mehr vorhanden ist, wird die Faszie verschlossen zuerst. Es gibt keinen Hautverschluss ohne Faszienverschluss, sonst hat man die Probleme mit der Hernie, die dadurch entsteht. Faszie wird verschlossen, Haut wird verschlossen, die Sache ist dann erledigt. So, man haltet sich einerseits aufgrund der klinischen Symptomatik dort auf, andererseits, wenn man dann im Spital sowas vor sich hat, man ist nicht sicher, macht man eine Logendruckmessung. Das ist nichts anderes, gibt es eigene Geräte, die man nach im Endeffekt subkutan bis in den Muskel hineinführt und man sieht dann einen Druck, der angegeben wird. Und die Formel für den aktuellen Druck des Compartments ist der mittlere, also MAP, mittlere Arterial Pressure, das ist der Mean, minus dem aktuellen Druck im Logenbereich. Und wenn der 30 bis 40 ist, Sie brauchen das nur überlegen, wenn der 70 mittleren arteriellen Druck hat, also das ist die Differenz zwischen Systole, Diastole, 1/3 davon, minus dem Logendruck, dann kommt in etwa 20, 10 raus, ist normal, da kann nichts passieren. Ist der Druck aber dann bei 70, und Sie haben, also 70 Min, und Sie haben einen Logendruck, wo Sie dann 30 messen, dann sind wir 70 minus 30, sind wir bei 40, da ist schon akute Eisenbahn. Also da muss man auf jeden Fall sofort in OP und schnellstens eine Fasziotomie durchführen, um das Ganze zu entlasten. So schaut die Myositis ossificans aus, das sind dann die Spätfolgen. Einerseits, wie gesagt, durch den berühmten Eisenbahner, beziehungsweise durch direkten Sturz auf einen Gegner oder auf ein anderes Hindernis. Da kommt es zur Muskeltraumatisierung, zur lokalen Hämatombildung. Und wenn das nicht entleert wird, das ossifiziert irgendwann, beziehungsweise jetzt hart, gibt es keine Infektion, sind wir glücklich, aber in der Spätfolge nachher, wenn das leider Gottes sich nicht vollkommen aufgelöst hat, im Sinne eines Serums mit vollständiger Selbstresorption, dann bleiben diese verhärteten, also dieses Hämatom vor Ort und verhärtet, kalzifiziert eben und ossifiziert in weiterer Folge. Und das ist ein großes Problem, weil die Funktion des Muskels beeinträchtigt ist und letztendlich in dem Fall beim Oberschenkel die gesamte Beweglichkeit des Kniegelenks dadurch beeinträchtigt ist. Die Therapie bei solchen ist in erster Linie, man macht es dreimal Röntgenweichbestrahlung, dann die operative Entfernung und sofortige Mobilisierung, dann ist in der Regel das Ganze gegessen und dem Patienten geht es da wieder gut. Aber man sollte daran denken, dass das nicht unbedingt so bagatellisiert betrachtet wird. Zur Vollständigkeit möchte ich nur ein paar kleine Symptome noch erwähnen. Sie sagen, na gut, das hat eigentlich mit sportmedizinischen Notfällen nichts zu tun. Sie wissen selber, der Schmerzen hat und sich nicht bewegen kann, für den ist das immer ein Notfall. Also Sie werden auch mit diesen Dingen wahrscheinlich konfrontiert werden. Das ist das sogenannte Patellaspitzensyndrom oder Jumper's Knee, vor allem bei Leuten, die permanent wie Basketballer, Volleyballspieler, Rugbyspieler, Footballspieler, allen, die halt dauernd extremen Sprungmechanismen ausgesetzt sind, gibt es auch die chronische Belastung an der Patellasehne bzw. im Patellaspitzenbereich, wo es zu Mikrotraumatisierungen, ich möchte gar nicht sagen, jetzt zur vollständigen Ruptur kommt, zu Mikrotraumatisierungen, die dann chronifizieren und bei jeder Sportanstrengung Probleme bieten. Das hängt natürlich auch mit vielen anderen Faktoren zusammen, jetzt gar nicht wegen dem ausgeprägten starken Muskeltonus oder den repetitiven Bewegungen. Es hängt auch ab, wie die Beinachse ist, wird die Patellasehne im Ansatz einer Tuberose das zentrisch-exzentrisch betrachtet, wie ist die gesamte Beinachse, also von vielen Faktoren. Es sei der Vollständigkeit halber hier nur zu erwähnen. Was man in der Diagnostik macht, ist dasselbe. Die Anamneseerhebung, das MR, mit dem Ultraschall wird man da wahrscheinlich nicht so weit kommen, außer dass man ein bisschen ein verdicktes Gewebe findet. Das MR insofern, um eine subtotale Ruptur auszuschließen, beziehungsweise sieht man aus, wenn er wirklich eine Teilruptur hat, ist er von der Beweglichkeit und der Belastung deutlich eingeschränkt. Das lokale Zeichen ist eher die Drucktoleranz über der Patellaspitze. Dann sollte man an das denken, das könnte ein Patellaspitzensyndrom sein, was machen Sie sportlich? Und da wird er eher erzählen, wahrscheinlich werden Sie ihm selber sagen, dass Sie ein sicher Basketballspieler oder irgendeiner, der halt permanent springt, dann ist das eben gegeben. Wenn es nachgewiesen ist, eine Therapie von heute auf morgen gibt es leider nicht. Nachdem das meistens chronische Prozesse sind, brauchen sie auch doppelt so lang, bis sie wieder verschwinden. Das Beste ist definitiv, diesen Menschen einmal zumindest einmal für 12 Wochen komplett aus dem Sport herauszunehmen. Man kann lokal Ultraschall, eventuell sogar die Stoßwelle anbieten, aber maximale Flexionen sollen definitiv unterbleiben, weil je mehr Zug und Reiz wiedergegeben ist, umso weniger ist die Heilung in weiterer Folge gewährleistet. Das Pendant dazu bei den Kindern, der Morbus Osgood-Schlatter oder diese Apophysitis, die ja jedem noch irgendwie ein Begriff sein wird, kommt selten vor. Nur wenn man es hat, ist es auch sehr lästig, weil da kommen gerade die Eltern ganz verängstigt mit irgendwelchen Kindern, die halt so zwischen 7, 8, 9, 10 Jahre aktiv am Fußballplatz mit voller Begeisterung dahinter stecken oder die Capital Kids, die kommen auch mit solchen Problemen. Man lässt dann die Kinder einmal das Knie freimachen und sieht eigentlich im Endeffekt im Vorfeld schon eine deutliche Vorwölbung, also eine richtige Beule über der Tuberositas. Und dann fragst du, wo tut es weh? Naja, es tut da immer weh, vor allem wenn ich Stiegen steige oder wenn ich versuche zu laufen. Also bei jeder Spannung, sobald einmal die Quadrizepssehne angespannt wird, ist der Reiz direkt an der Tuberositas Tibia gegeben. Und das ist dann mehr oder weniger auch aufgrund der Mikrotraumen und dieser Entzündungsprozess das Problem, dass das sich nicht beruhigt. Diesen jungen Kerl oder das junge Mädchen, das betrifft eher mehr die Burschen, sind genauso. Also mindestens für 3 Monate herauszunehmen, sollte das nicht besser werden, müssen Sie wirklich 6 Monate ein absolutes Sportverbot erteilen. Initial sogar eine Ruhigstellung, bis sich das beruhigt. Warum? Es ist die Epiphysenfuge oder die Apophyse in dem Bereich natürlich noch nicht vollständig durchgebaut. Jetzt ist das ein sehr vulnerabler Bereich und dementsprechend diesen Reizen, die vor allem im Ehrgeiz der Kinder und im noch größeren Ehrgeiz der Eltern permanent auf einem Reiz dann zulaufen und der wird sich dann nie beruhigen. Und das wird er dann letztendlich immer mitziehen, bis er dann freiwillig aufhört. Also in dem Fall Schonung, Ruhigstellung ist das Einzige, was man wirklich machen kann. Das iliotibiale Bandsyndrom gehört noch dazu. Das ist jetzt das Gegenteil zum Jumper's Knee, das Runner's Knee. Jeder, der von Ihnen joggt, wird das vielleicht sogar mal gespürt haben, vor allem in der Initialphase, wo er längere Zeit Pause macht und wieder beginnt zu trainieren. möglicherweise mit neuen Schuhen, dann reibt der Traktus bzw. die Verlängerung des Tensor Fasciolator, nämlich der Teil, das ist eine Sehne, das ist so wie auf der Trommel das Gespannte von den Naturhäuten der Völker, das reibt dann definitiv am Condylus femoris lateralis. Das macht am Anfang nichts, aber wenn die Leute nicht wirklich korrekt stretchen, das heißt genau gegenläufig dehnen, vor und nach dem Laufevent, dann verkürzt sich, wie bei Menschen, die nicht in Bewegung sind, wie eine Kontraktur, verkürzt sich dieser Traktus und fängt dann immer mehr Scheuern an. Dann macht das am Anfang kleine Beschwerden, dann hatschen es ein bisschen, dann geben die Leute wieder Wochen Ruhe, dann fängt das wieder an und so potenziert sich das, bis der Schmerz nicht mehr weggeht, weil durch den chronischen Reiz baut der Knochen natürlich dort auch an. Es kommt zu einer Bildung einer Exostose. Und das ist das Problem, was dann im Endeffekt nachher erst nachweisbar ist, wenn man dann im Röntgen das erste Bild macht. Das muss aber nicht immer sein, es kann auch so ein kalöses, nicht röntgendichtes Konstrukt sein, macht aber die gleichen Beschwerden. Da muss man am ehesten dann wirklich mit dem MR schauen, dass man weiterkommt. Und wenn man das dann hat, bleibt letztendlich in dem Fall nicht nur die Schonung, sondern die chirurgische Intervention über, dass man diesen Teil abträgt und dann dementsprechend physikalisch kurzfristig wieder trainiert und man kann dann wieder normal weiterlaufen. Aber man soll dann nur denken, weil es macht ähnliche Beschwerden wie eine Meniskusruptur oder sonstige vordere Knieschmerzsyndrome. Jetzt kommen wir dann schon langsam zum eigentlichen Thema, nämlich das Kniegelenk als solches. Das Kniegelenk ist ja die Verbindung Oberschenkel zum Unterschenkel, eigentlich zweifach gegliedert, nämlich das Femoropatellargelenk und das femorotibiale Gelenk. Das ist ein Scharniergelenk und lässt letztendlich in einer Ebene die Bewegung zu. Das ist in der Sagittalebene von 5 über den 0 Grad bis 140 Grad hinaus. Geringe Rotation oder Torsionsbewegung sind auch möglich, aber in erster Linie fungiert es als Scharniergelenk. Gehalten wird das Gelenk oder stabilisiert wird das Gelenk einerseits durch die Kapsel, dann durch die darüberziehende Muskulatur mit dem Ansatz am Schienbeinkopf, durch die Sehnen und letztendlich in der innersten Schicht die Ligamente, das heißt inneres, äußeres Seitenband, vorderes und hinteres Kreuzband. Und nach vorn hin über das Hypomochlium der Patella die Rektussehne bzw. Quadrizepssehne. Was vielleicht wichtig ist, ist, das Kreuzband fungiert, beide Kreuzbänder fungieren als Stabilisatoren. Das vordere insbesondere für die Feinabstimmung, da gibt es ein anteromediales und anterolaterales Bündel, also es schaut für einen, der sich damit nicht beschäftigt, gleich aus. Es ist ein Band, letztendlich gliedert sich das aber in einen vorderen und hinteren Anteil. Das eine ist mehr bei Streckung gespannt, das andere mehr bei der Beugung. Und deswegen ist es auch umso verletzungsanfälliger und es gibt auch 70% mehr Rupturen als wie 15% beim hinteren Kreuzband. Das hintere Kreuzband ist in dem Fall der kräftige Stabilisator. Die Seitenbänder verbinden oder stabilisieren das Kniegelenk für die Varus- und Valgus-Position, damit man nicht nach innen oder nach außen wegkippt. Das mediale Seitenband ist flächenhaft und das laterale ist spulrund. Das mediale, wenn das reißt, muss man es definitiv proximal nicht refixieren, außer es ist irgendwo, nur sehr meistens da mehrere Verletzungen noch dabei. Wenn es distal ausreißt, sollte man es sehr wohl fixieren, weil sonst haben wir da keinen Halt. Ja. Bei den lateralen Seitenbändern, dort bleibt die Instabilität. Die sollten chirurgisch definitiv dann versorgt werden, vor allem wenn sie über den Fibulaköpfen dann ausreißen. Die Menisti spielen dabei auch eine Rolle. Der laterale Meniskus ist mit dem lateralen Seitenband nicht verwachsen und fixiert. Deswegen hat man auch weniger Verletzungen den Außenmeniskus betreffend, weil er einfach flexibler ist. Und der innere Meniskus, der ist ja wohl mit dem medialen Seitenband in Kontakt und verhaftet. Deswegen sind dort auch die Verletzungen dementsprechend größer und häufiger. Und da sieht man noch einmal rein von der Anatomie her, das ist der mediale Meniskus. Sie sind alle C-förmig im seitlichen Anschnitt dreieckig. Man spricht immer von einem vorderen, also vorderen Hinterhorn mit der Pars centralis, der sich zum Kniegelenk hin verjüngt und immer dünner wird. Die Kreuzbänder und Sie sehen auch vom Querschnitt, dass das laterale Meniskus vom Radius ein deutlich wesentlich kleinerer ist und für beide Teile wesentlich für die Stabilisierung des Kniegelenkes notwendig ist. Ich sage immer, das sind die Bandscheiben des Kniegelenkes. Das ist auch für die Meniskuschirurgie uns insofern von besonderer Bedeutung, weil man nicht wahllos einfach alles ausreißen kann, dann wird das schon wieder gut, die Patienten sind schmerzfrei, haben in kürzester Zeit dann ein komplett kaputtes Knie, nämlich weil es in einer Arthrose landet. Und die werden dann später gleich erklären, warum. Wichtig ist für jetzt noch, oder zumindest für die weitere Therapiefolge, das ist die Durchblutung des Meniskus. Ja, und dann wird man viele Sachen auch leichter verstehen, warum man es genau deshalb so macht, wie man es macht. Die Basis, also das ist die sogenannte rote Zone, die ist wirklich multiple mit kleinen arteriellen Kapillargefäßen durchzogen. Das heißt, der Meniskus ist dort an der Basis perfekt von der Versorgung versorgt, also nutritiv versorgt. In der Übergangsphase, Zone 2, das ist dann die sogenannte rot-weiße Zone, die beginnt dann in diesem Abschnitt und geht bis daher. Das ist die Intermediärzone, auch die ist noch gut für die Erhaltung des Meniskus. Das heißt, später, wenn man den nähen möchte, hat man eine große Chance, dass er dann wieder wirklich fest verheilt und geht. Alles, was dann in der Zone 1 ist, also sprich in der weißen Zone, da ist keine Durchblutung, das wird auch nichts, wenn man es versucht, definitiv irgendwie mit allen erdenklichen Mitteln zu fixieren, der wird nicht halten. Der geht dann definitiv drauf. Das Bewegungsausmaß haben wir ja schon besprochen und können wir weitergehen. Ein paar Worte noch, was wichtig ist für das patellofemorale Gelenk. Sie wissen, die Kniescheibe fungiert hier als Hypomochlion. Durch die sämtlichen Einstrahlungen der Ansätze von dem Quadrizeps vom Oberschenkel und vom unteren Teil der Patellarsehne ist das ein Steuerungsmechanismus, der vorgegeben wird. Einerseits durch die Muskel- und den Sehnenverlauf, andererseits durch die Patella in der Konfiguration und in der Trochlea, wo sie dann gleitet, des Oberschenkels. Das muss ein gut ausgewogenes Konzept sein, dass der Winkel passt, dass die Muskelzüge auf allen Ebenen funktionieren, dann ist der Mensch auch nicht so verletzungsanfällig. Eine bedeutende Rolle diesbezüglich spielt das natürlich, was wir später sehen werden, bei den Patellaluxationen und letztendlich auch in der Entstehung ohne eine Verletzung der Arthrosen. Was sehr wichtig ist, ist der Belastungsdruck, ja, nämlich retropatellar. Sie sehen selber bei diesem Bild, wir haben eine unheimliche Dicke, man sieht das auch bei einem MR, eine unheimliche Dicke des Knorpels. Es ist auch die dickste Schicht und der am meist belastetste und der auch am meisten von der Belastung tolerierte Knorpel im menschlichen Körper. Der muss nämlich permanent beim Gang in der Ebene die Hälfte des Körpergewichts aushalten, soweit wir uns da bewegen. Und wenn er der Treppen auf- oder abwärts geht, vor allem beim Aufwärtsstieg, erhöht man den Anpressdruck bis auf das 3,5-fache des Körpergewichtes. Das muss man sich schon vorstellen. Man macht ja am Tag circa bei normalem Gangbild 6.000 bis 8.000 Schritte, plus wenn einer sportlich aktiv ist, macht das Doppelte, was da die Kniescheibe eigentlich aushaltet. Und damit sie dann vom Abrieb bzw. von der Schädigung retropatellär bei falschen Beinachsen oder bei nicht optimalen Beinachsen, falschen Anpressdrücken, schlecht trainierten Menschen dort für einen Schaden verursachen können. Also man soll das nur logisch durchdenken, dann kommt man auf viele Dinge, ohne viel lesen zu müssen, auch drauf, warum das so ist. Was anderes, da spielt dann chirurgisch dann wieder eine Rolle, sind natürlich die in der seitlichen Aufnahme stehende Patella im Vergleich zum Ansatz an der Tuberositas tibia. Sie haben sicher von diesen ganzen Stellungen schon einmal gehört, eine tiefstehende Patella, korrekt stehend und die hochstehende. So wie in Venedig, man spricht von Aqua Alta, also Hochwasser. Das ist dann, die Patella steht hoch, deswegen Patella alta. Die ist über dem Maß als normal. Was wird da passieren? Wenn die Patella hoch steht, hat man natürlich, wenn es angeboren ist, ist ein Kompensationsmechanismus. Wenn die aber eine Patella-Ruptur gehabt hat, die operiert wurde und im Rahmen der Heilung durch die Narbenbildung elongiert ist, dass sie zu einer Patella alta führen, hat er ein unheimliches Problem, nämlich ein Strickdefizit. Das heißt, wenn der normal gehen möchte, wird er einen Watschel in Gang haben, weil in der Endausführung des Gangbildes wird er fast über seine eigenen Zehen permanent stolpern. Und beim Stiegensteigen ist das auch ein deutliches Handicap, was sehr unangenehm ist. Und das Gegenläufige, die Patella baja heißt nicht, die Patella baja, das ist das Problem, vor allem bei den Rektussehnenrupturen, wo wir früher das Operative gesehen haben. Wenn die letztendlich auch elongiert einhält, steht die Patella tiefer, weil einfach durch das Kontrakte der restlichen Patellarsehne die Mobilität dann auch eingeschränkt ist, der wird da ein Problem haben mit dem Extendieren. Ja, der wird das genauso nicht zusammenbringen. Also im Endeffekt ist egal, welche Sachen man da betrachtet, die Patella muss stets in der gleichen Position so operiert werden, wo man die Gegenseite im Vergleich sieht. Deswegen bei allen diesen Untersuchungen, was immer macht, man schaut zuerst die gesunde Seite an, dass man einen Vergleich hat und dann auf die kranke Seite umswitcht. weil es gibt nicht eine Seite ist so und die andere ist so. Zur Vollständigkeit sind auch die Schleimbeutelentzündungen nur zu erwähnen, weil sie sagen, naja, das ist eigentlich auch kein Notfall, aber ich glaube, jeder, der einmal einen Schleimbeutel wirklich fulminant aktiv entzündet gehabt hat oder gesehen hat, das ist ein ganz schmerzhaftes Bild. Beginnt auch harmlos. Es ist bei allen Sportlern, die mit den Beinen sehr aktiv sind, das sind die chronischen Reizzustände, muss kein direktes Trauma sein, da sind alle Bursen betroffen, die letztendlich im Sehnenansatzbereich sich befinden. Sie kennen es wahrscheinlich noch alle aus der Anatomie, die präpatelläre, die infrapatelläre, die Ansarinus-Bursitis, die Semimembranose, das sind alles die Ansätze von den Hamstrings bzw. vom Quadrizeps vorn und in der Altliteratur, deswegen fällt mir das immer die typische Becker-Zyste, die als Bursitis popliteales angegeben wird. Ja. Becker-Zyste ist im Endeffekt ein indirekter Hinweis für eine Meniskusläsion, die auch natürlich sich im Poplitea-Bereich entzünden kann. Therapie, Rückstellung, antiinflammatorisch und wenn das wirklich chronisch ist, dass es nicht weggeht, dann muss man es definitiv bursektomieren, vor allem die präpatelläre Bursa. Kann sehr lästig sein. So, jetzt kommen wir zur Patellaluxation, also Luxatio Patellae. Die Ursachen, so wie vorher vom Bild her, einerseits kann es habituell sein, prädestiniert sind da vor allem das 3- bis 4-fache, nämlich die weibliche Population, liegt in der Anatomie. Breiteres Becken, meistens ein etwas vorliegendes Genovalgum und bücknisch veranlagt und sportlich nicht unbedingt sehr aktive. Das heißt, schwache Muskulatur, eher elastisches Gewebe. Da passiert sogar habituell eine Luxation der Patella, wenn einerseits die Trochlea abgeflacht ist, wenn die aber normal ist, reicht durchaus eine kleine Bewegung beim Aufstehen aus dem Sitzen, wo man sich verdreht, dass genauso viel Energie auf den lateralen Zug draufkommt, dass die Patella definitiv dann luxieren kann. Eine richtige Luxation wird es nie medial geben, sondern die gibt es immer lateral, außer es hat einen ausgeprägten Varus, also richtige Fußballerachsen, aber dann ist es eher traumatischer Natur. Es ist immer lateral. Das ist die habituelle Angelegenheit, andererseits natürlich traumatisch bedingt durch direkte Gewalteinwirkung beziehungsweise bei verschiedenen varischen, valgischen und Rotationsmechanismen im Unterschenkelbereich, vor allem bei Beginn der Flexion 20 bis 50 Grad. Wie ist die Klinik? Glauben Sie, dass das schmerzt? Genau, das tut scheißlich weh. In dem Moment, sobald die Kniescheibe rausspringt, ist das ein Höllenschmerz, dass die Leute glauben, sie sterben, ja, und machen auch eine ziemliche Szene. Schlagartig besser ist es, sobald das reponiert. Manche, ich sage das ganz salopp, schlagen einfach drauf, dann springt sie mitunter zurück. Ja. Je länger die Patella luxiert ist und in einem Schonhaltmechanismus fixiert wird, umso mehr spielt das Gewebe an, umso weniger leicht geht es dann rein. Also erst, man muss dann bedenken, bis die Rettungskette läuft und dann bis die im Spital ist und dann möglicherweise dort auch noch warten muss, kann mitunter eine halbe Stunde, Stunde vergehen, das reicht, dass das wirklich sich mitunter auch mit Blut füllt und dann schwer zum Reponieren geht schon, aber mehr Schmerzen verursacht. Also das kann man tunlichst, wenn es nur irgendwie geht, das schaut auch sehr eindrucksvoll aus, wenn die Patella raussteht, vor Ort reponieren, dann ist das einmal schlagartig erledigt. Heißt aber nicht, dass die Sache jetzt erledigt ist, man braucht nichts mehr machen, sondern man muss natürlich den ganzen weiter noch detektieren. Bewegungsunfähigkeit liegt in der Natur der Dinge, bei spontaner Reposition, wie schon gesagt, Schmerzreduktion und der Druckdolenz beim Untersuchen dann die Druckdolenz über dem Retinaculum extensorum mediale, sprich innenseitig von der Knische wird natürlich besonders wehtun. Das ist das Einzige, wo man noch leicht draufgreifen kann. In der Routine weiß man schon, der Menschtyp schaut ganz klar dafür aus, wo er sagt, das ist sicher eine Luxation gewesen. Ja. Weil man wird von den Rettungsleuten auch sozusagen angekündigt, einen Patienten angeschaut, der kann eine Fraktur haben, der hat einen Meniskus und im Endeffekt war es nur eine, unter Anführungszeichen, nur eine Kniescheiben-Luxation. Das Knie kann natürlich auch geschwollen sein, vor allem, wenn doch die Bandstrukturen und die Kapsel nicht so elastisch ist, dass das wirklich über dem lateralen Femurkondyl so drüber gleitet, dass es zu einer Abscherung des Knorpels kommt. Das kann einerseits am Femur sein, meistens ist es auf einer medialen Patellafacette. Da erscheint so viel Druck drauf, dass dort ein Knorpelteil abgeschert wird und dann blutet es logischerweise ordentlich rein und das ist dann dementsprechend dick, prall gefüllt und jeder glaubt, da ist weiß Gott, was passiert. Man sollte es dann dementsprechend schnell punktieren und dann in Ruhe bei Schmerz nachlassender Maßnahme in Ruhe untersuchen. Neben der Anamnese und der Klinik braucht man natürlich dann ein Röntgen. Röntgen herkömmlich AB seitlich Und wenn es vom Schmerz her geht und der keinen ausgeprägten Hämatos hat, dann macht man die sogenannten Defiletaufnahmen. Das sind Funktionsaufnahmen bei 30, 60 und 90-gradiger Flexion, die schräg eingeschossen werden. Und zwar im Seitenvergleich. Funktionsaufnahmen, kann man auch so sagen. Da sieht man genau, gibt es eine anatomische Variante, sprich die Trochlea ist komplett abgeflacht, dass die Kniescheibe leicht rausspringen kann, oder ist es wirklich nur traumatisch bedingt, dass die Trochlea normal ist, die Patella keine Jägerhut-Patella sich darstellt, auch normal ist, dann weiß man, okay, das ist auch für das weitere Therapiekonzept einfacher zu wählen, als wenn man gleich auf was Operatives dann hinsteuert. Das MR sollte man insofern machen, um einerseits die Begleitverletzungen auszuschließen, sprich Knorpelabscherungen, Flex oder wäre Läsionen und vor allem auch das Retinakulum zu beurteilen. Früher hat man die ärgsten Operationen gemacht mit Schlingen, Operationen mit Muskeln, alles so, dass man es medialisiert, hat sich alles nicht bewahrheitet bei alles namhaften Chirurgen, dass letztendlich nur mehr zwei Optionen übrig geblieben sind. Das ist einerseits gar nichts machen, sprich konservativ, bei der Erstluxation auf jeden Fall, bei normaler Beinachse. In weiterer Folge macht man beim MR oder auch beim CT eine sozusagen eine TTTG-Bestimmung. Ich weiß nicht, ob das jeder irgendwann schon mal gehört hat. Jeder fängt wahrscheinlich damit was an, das ist nur der Tuberositas Tibiae Trochleare Groove. Sprich, es ist der Abstand zwischen der Trochlea, dem Winkel der Trochlea und der Tuberositas Tibiae. Da werden beide Bilder aneinander gereiht, dass man sieht, wie ist der Abstand von der Trochlea zur Tuberositas Tibiae in der Sagittalaufnahme. Und dann sieht man, je nachdem, wie weit das auseinanderdriftet. Unter 20 mm Distanz, ja, das ist die Indikation, keine Tuberositas-Versetzung durchzuführen, sondern das so oft zitierte MPFL, das mittlere patellarofemorale Ligament, das man mit einem Semitendinosus-Graft oder von der Quadrizeps-Sehne nehmen kann, um es zu medialisieren. Warum macht man das? Hier braucht man, das ist keine, wie ich sagen soll, ein Zug, wo das auf dem Band gleitet, sondern es ist nur ein Zügel. Das muss locker angefasst werden und nicht hingezogen werden noch medial, damit es nicht lateral luxiert, sondern es soll nur im Bereich dessen gleiten, wo die Patella hingehört. Im Gegensatz dazu muss aber der TTTG wirklich kleiner als 20 mm sein. Ist er über 20, dann wird man mit dem Schiefbruch erleiden, weil dann reißt das irgendwann aus und reibt über dem Epicondylus, sondern man muss dann definitiv die Tuberositas versetzen und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, die häufigsten sind die nach Emsley bzw. nach Blaut. Wenn man es konservativ macht, ist es so, Punktion, Entlasten des Hämatos, MR, keine freien Gelenkskörper, ist alles in Ordnung drinnen im Kniegelenk, dezidiert nur eine einmalige Knieluxation, dann bekommt er eine 6 Wochen Ruhigstellung, initial für erste Zeit, vielleicht für die 3-4 Tage eine komplette Knieorthese in Streckstellung. Wenn er nicht so schmerzgeplagt ist, dann kriegt er eine spezielle Kniegelenksorthese, da gibt es alles mögliche am Markt, entweder eine Patella Pro Rezentrierungsorthese, die ermöglicht auch hier Einstellungen, dass man die Kniescheibe durch den Zug von lateral nach medial in eine Position zwängt, um entspannt das Retinaculum mediale heilen zu lassen, oder ein anderes Produkt mit den Klettverschlüssen, beziehungsweise das einfachste Produkt ist ein Genotren P3, der neu am Markt ist. So keine Namen von den Firmen, aber die sind an und für sich recht gut geeignet dafür, dass man die sagt, 6 Wochen tragen. Man muss aber sagen, Tag und Nacht, es bringt nichts, wenn Sie nur tagsüber das tragen und in der Nacht bewegen Sie sich völlig frei, dann ist das definitiv für die Irritant. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, wenn das Bein natürlich nicht mobilisiert wird wegen Schmerzen, dann sollte man auch aufgrund der Ruhigstellung an die Hyperkoagulation denken. Ganz normal weiter. Danach noch 6 Wochen intensive Physiotherapie. Die Leute, wenn sie compliant sind, können es wirklich optimal auftrainiert. Dann erreicht man mitunter bei normaler Beinachse eine ausreichende Stabilität, dass so etwas nicht mehr passiert. Ist leider Gottes vorgeformt anatomisch ein ausgeprägtes Genovalgum vorhanden, wo einfach aufgrund der Physiologie die Kniescheibe schon nach außen drängt, dann muss man natürlich in Richtung eines planbaren OPs dran denken. Das sind jetzt noch ein paar Beispiele. Wie so etwas ausschaut, frische Patellaluxation, das ist ein Abscherfragment aus der Patella am lateralen Femokondyl. Das ist das freie Konfirmament in der axialen Aufnahme und hier ist der arthroskopische Befund. So weit ist das dann unter der Kniescheibe mehr oder weniger ausgesprengt. Ist das ein flächendeckend größeres Fragment, dann wird man das natürlich versuchen, durch eine minimalinvasive, also trotzdem eine Arthrotomie zu refixieren. Da gibt es so Etipins und alles Mögliche mit Fibrinkleber abdecken. Das bedeutet dann 6 Wochen vollkommen keine Flexion. Ist das Fragment multifragmentär, also wo es diese kleinen Stückchen da gibt, da macht das gar nichts mehr, da kann man das nicht mehr fixieren, da wird das mehr oder weniger wie eine Abrasion mit einem rotierenden Messer abgeschliffen, mitunter kleine Löcher wie eine Mikrofraktur durchgeführt und eben genauso für die nächsten 4 Wochen ohne Flexion behandelt. Es bildet sich ein, je jünger der Patient ist, umso besser, es bildet sich ein Regenerat, ein Knorpelregenerat aus, was so ähnlich ist, natürlich nicht so belastungsstabil, aber man erreicht an und für sich eine sehr, sehr zufriedene Variante in der weiteren Behandlung dann. Er kann voll belasten. Im Prinzip ist es eine statische Dynamik dort, die außerhalb der Belastungszone ist. Er darf nur nicht flektieren. Ja? Mit dem steifen Bein gehen, kein Problem. Eine Ausnahme, das ist sehr selten, aber selten ist auch oft, das betrifft auch die eben Jugendlichen, so wie wir vorher schon gesagt haben, also 8, 9, 10 bis 12. Lebensjahr, solange die sogenannte Apophyse oder Epiphyse der Tuberosa Tibia noch nicht vollkommen verschlossen ist. Da ist das Band stark, die Burschen wachsen sehr schnell, die Bänder sind ein bisschen hinten nach und da ist doppelter Zug drauf und bei einer Verletzung mit maximaler Flexion kann das dann so sein, wenn die Sehnen natürlich nicht reißen, dass da die Apophyse, weil das ist der Locus resistentiae minimae, ausgerissen wird. Einerseits in sich komplett oder auch, dass er in sich gebrochen ist, so wie das Röntgen-Nativbild zeigt. Das ist eine reine klinische Diagnose einerseits und dann das Röntgen bestätigt alles. Das Problem ist natürlich, keiner schneidet in seinen kleinen, jungen Körper gern rein. Also was macht man, wenn es geht, wenn es ein Fragment ist, kann man es perkutan verschrauben. Wenn es mehrere sind, muss man es offen machen, kriegt dann 2 solche kleinen Schrauben hinein. Das Ganze ist in 6 Monaten optimal ausgeheilt und man sieht eigentlich dann keine Veränderung mehr, wie es vorher war. Das hat sich vollkommen problemlos machen lassen. Derzeit wächst er schon wieder 10 cm. Man soll die Schrauben dann frühzeitig rausgeben und eigentlich sollte dann kein Problem mehr sein. Ich habe gesagt, ich rede nicht über die dezidierten Frakturen, nur ein paar ausgerissene Sachen. Die gehören auch dazu, bei sportlich Aktiven oder die permanent auf den Beinen sind, viel unterwegs sind, viel laufen, viel Fußball spielen, kann es auch zu einer sogenannten Stressfraktur kommen. Und diese Stressfraktur ist leicht zu übersehen, weil da gibt es auch viele Kollegen, die sagen, na, da muss irgendwas Malignes haben, da muss man da abgeklärt werden. Es ist ganz eine simple Stressfraktur, die im metaphysären Bereich der Tibia auftritt. Zufallsbefund, die Leute sagen, mir tut schon 3 Wochen weh und ich weiß, was ich habe, es ist ja nicht wirklich was passiert. Man macht das Röntgen und sieht im Endeffekt eh schon, was los ist. Ja. Man sieht die dichten Zonen in dem Bereich und die Kontinuitätsunterbrechung, wenn man das natürlich am Anfang, wenn man nicht so geübt ist, nicht genau einschätzen kann, kann man auch natürlich eine MR machen, um auch ein Malignom dann zur Befriedigung meiner anderen Kollegen auszuschließen. ACT würde ich bei jungen Menschen, wenn es nicht sein muss, nicht unbedingt machen, wegen der Strahlenbelastung. Therapie ist, wie bei allen Frakturen, die Rückstellung, in dem Fall 4 bis 6 Wochen, denn ich weiß ja nicht, wie lange der schon zurückliegt, 6 Wochen Rückstellen sollte es nicht heilen, dann kann man noch immer mit einer Stoßwelle sich weiterhelfen. Ist meistens keine Indikation für eine operative Intervention, wenn der Knochen achsengerecht in Beinebenen steht. Der distale Patellapult, den brauchen wir jetzt nicht näher erörtern.